Herzlich willkommen beim Fehbayer SportsTech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum 35. Podcast von Fehbayer SportsTech. Heute habe ich zu Gast Dennis Sandig, Wissenschaftskoordinator Deutsche Triathlon Union, beziehungsweise ich glaube, man darf auch sagen Deutscher Triathlon Verband. Das wird mir gleich Dennis nochmal korrigieren, aber lieber Dennis, du befindest dich gerade im Büro in Frankfurt. Herzlich willkommen, wie geht's dir?
Hallo Fee, ja, schönen guten Tag. Ich bin tatsächlich heute im Büro. Das ist ja zur aktuellen Zeit so ein bisschen die Ausnahme. Ich schwanke zwischen Homeoffice und Büro. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt hier bei uns in der Geschäftsstelle. Und heute hat es mich an die Otto-Fleck-Schneise verschlagen im Frankfurter Stadtwald. Ich sage immer so ein bisschen das Herz des deutschen Sports.
Ja, in Frankfurt ist ja wirklich einiges angesiedelt im deutschen Spitzensport. Habt ihr auch Schnee in Frankfurt? Wie ist bei euch die Situation?
Ja, es hat tatsächlich geschneit. Deswegen bin ich heute auch ausnahmsweise mal mit dem Auto ins Büro gefahren. Normalerweise steht das Fahrrad an. Man versucht ja auch mal so ein bisschen selbstsportlich zu sein und der Weg zur Arbeit bietet sich da an. Und ja, momentan ist es leider kalt und eisig.
Aber Schnee hat ja auch seine Vorzüge.
Richtig.
Wir haben uns kennengelernt auf der Athletikkonferenz. Ich glaube, das war, also 2020 war es definitiv nicht. Also muss es, glaube ich, 2019 gewesen sein. Ne? Da hast du damals moderiert und ich habe für ein paar Sporttechnologiefirmen Vorträge gehalten. Und genau, da haben wir uns kennengelernt und deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass wir über ein Jahr später jetzt hier virtuell zusammensitzen und dieses Gespräch führen. Und ich muss sagen, ich selber bin auch großer Triathlon-Fan. Also ich komme ja selber aus dem Schwimmen, habe dann aber auch sehr viel, ich bin selber sehr viel gelaufen und sehr viel Rennrad vor allem gefahren und habe immer noch mit dem, oder liebäugle eigentlich immer noch mit dem Gedanken, mal die kurze Disziplin zu machen. Vielleicht hast du mich dann spätestens nach dieser Folge endgültig entfacht. Wir bleiben mal gespannt. Aber ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie sich irgendwie mit der Sportart befassen, weil es ja eben auch, ich sag mal, eine Sportart ist mit einer relativ niedrigen Eintrittsbarriere. Ja, du brauchst jetzt nicht erstmal teures Equipment zu kaufen. Bis auf das Fahrrad, aber da gibt es ja auch schon günstige Modelle. Deswegen glaube ich aber auch, dass es so viele Mythen gibt. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir damit mal beginnen. Also, dass du vielleicht mal das Besondere des Triathlon beschreibst. Also, was macht den Triathlon aus, gerade eben auch im Vergleich zu den darin enthaltenen drei Sportarten, die ja in sich mehr oder anders. Triathlon ist mehr als die Kombination der drei Sportarten. Vielleicht kannst du da die Besonderheiten mal so ein bisschen herausarbeiten.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss sagen, dass ich mich sehr gefreut habe. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Gespräch. Das war tatsächlich 2019 bei der Athletikkonferenz. Und wir haben damals schon so ein bisschen über Triathlon und Technik gesprochen. Und das, was du eben beschrieben hast, das ist tatsächlich einer der häufigeren Wege, dass jemand eine Sportart, die Teil des Triathlons ist, macht und dann denkt, das ist doch ganz spannend, was sich da mittlerweile entwickelt hat im Triathlon. Also wir haben bei uns in den Sportarten, in der Sportart Schwimmer, Radfahrer, Läufer, aber mittlerweile auch viele andere sportartfremde Menschen, die beispielsweise vom Fußball in den Triathlon gekommen sind. Triathlon hat sich massiv entwickelt in den letzten Jahren. Es ist sehr häufig immer noch im Kopf, dass das automatisch mit der Langdistanz verbunden ist. Das ist nicht der Fall, sondern Triathlon gibt es in ganz vielen verschiedenen Facetten. Wir haben den olympischen Triathlon, der in der olympischen Distanz ausgetragen wird, der auch in der Staffel ausgetragen wird. Es gibt auf der internationalen Ebene mittlerweile auch Supersprint-Wettkämpfe. Es gibt mit der Super League ganz neue Wettkampfformate. Also der Triathlon hat sich wahnsinnig entwickelt.
Ja, spannend.
Mit, sagen wir mal, vielen Facetten. Und dadurch sprechen wir auch ganz viele verschiedene Leute an. Ne? Also ich sage jetzt mal, es gibt tatsächlich Wettkämpfe, wo du Menschen siehst, die so ein Deutsche Bahn Mietrad in die Wechselzone schieben und ihre ersten Gehversuche machen.
Okay.
Und dann hast du nebendran dann das High-End-Rad für 10.000 Euro mit den Carbonfelgen und der Messtechnik an allen Ecken und Enden. Also wir haben da immer spannende Erlebnisse, wenn man so bei den Wettkämpfen ist. Aber so ein bisschen der Kern ist natürlich so schon die Langdistanz, wo du dann ja auch viele internationale Erfolge zuletzt hattest von deutschen Athletinnen und Athleten. Und dann für mich, das ist so der Kern, mein Arbeitsbereich, das ist dann der Olympische Triathlon mit der Staffel der olympischen Distanz und auf Weltcup-Ebene, WTS-Ebene, dann eben auch die Sprintveranstaltung.
Ja, super. Ja, das ist schon mal ein guter Einblick. Jetzt hatte ich ja so ein bisschen dieses Stichwort genannt. Triathlon ist mehr als die Kombination aus den drei Sportarten. Genau, was ist denn dieses Mehr bei euch?
Ja, das ist tatsächlich das, was du da sagst, das ist etwas, was ich in der Trainerausbildung den Trainern immer mitgebe, weil man einfach aufpassen muss. Wir haben Experten, die aus den verschiedenen Sportarten kommen. Und wenn man jetzt glaubt, dass man quasi Triathlon ganz einfach eine Addition der einzelnen Teildisziplinen macht, Schwimmen plus Radfahren plus Laufen, dann verpasst man einen Teil des Triathlons. Erstens, das Schwimmen unterscheidet sich natürlich maßgeblich vom Schwimmen bei den Schwimmern, weil wir in der Regel im Freiwasser schwimmen, weil wir im Freiwasser dann Massenstarts haben, weil dort dann im Pulk geschwommen wird. Das ist eine ordentliche Waschmaschine. Das Wasser brodelt, die Athleten bewegen sich auf die erste Boje zu, Richtungswechsel, Positionskämpfe spielen da eine Rolle. Man kommt dann zum Wechsel, musst du dir vorstellen, das muss extrem schnell gehen. Wenn wir jetzt in die internationale Spitze schauen, im olympischen Triathlon, dann entscheiden da Sekunden drüber, ob du in der ersten Gruppe bist oder nicht.
Ja, Wahnsinn.
Wenn du nicht in der ersten Gruppe bist,
Ja.
dann hast du eigentlich schon verloren. Man sagt so ein bisschen platt, du kannst den Triathlon nicht beim Schwimmen gewinnen, aber du kannst ihn dort verlieren. Und das beschreibt mittlerweile den Zustand in der Spitze ganz gut. Wenn man an 2019 zurückdenkt, da hatten wir einen internationalen Wettkampf, wo es dann mal passiert ist, dass beim Ausziehen der Neo sich im Rad ein bisschen verhakt hat und rausgezogen wurde. Und die Wechselbekleidung muss in einer Kiste tatsächlich dann abgelegt werden. Wenn da was raushängt, hast du ein Problem. Und so kannst du natürlich ein Rennen auch verlieren. Das heißt, Training für den Wechsel spielt eine Rolle, schnelles Ausziehen vom Neo beispielsweise und dann später auch der Umstieg quasi aufs Laufen. Das ist ja, ich sage jetzt mal, der Zielsprint ist dann sozusagen das Laufen. Du musst mit der Spitze vorne an die Wechselzone kommen, wenn du wirklich eine Chance haben willst, auch vorne den Wettkampf zu beenden. Wir haben auch Athletinnen und Athleten, die mal eine Lücke schließen können, aber das ist tatsächlich kein Punkt, wo man sich darauf verlassen sollte, dass man das noch zulaufen kann.
Ja. Beim Wechseln habe ich auch mal gehört, also gut, das ist ja, wie der Name schon sagt, das Wechseln auch der Klamotte, sage ich mal, und des Equipments. Aber ich habe auch gehört von einem Triathleten, dass die Beine da auch nicht immer so mitmachen, ne? Das ist
Ja.
also einfach auch von der körperlichen Anpassung ist das eine Herausforderung. Wie geht ihr damit um oder wie kann man das trainieren?
Genau, wir machen ganz spezielles Koppeltraining. Jetzt muss man auch wieder so ein bisschen unterscheiden, wer macht denn gerade den Triathlon. Wenn du mal in Richtung Einsteiger guckst, die dann vielleicht dann doch mal was Längeres machen, so eine Mitteldistanz oder vielleicht sogar mal eine Langdistanz, und du schwimmst eine Stunde, anderthalb oder 2 Stunden, bist du quasi liegend unterwegs und auf einmal sollst du aufstehen und dann aufs Rad wechseln. Das ist so das Erste, da kann man das Herz-Kreislauf-System so ein bisschen, sagen wir mal, zucken und Problemchen machen. Was aber noch viel wichtiger ist, ist die Umstellung. Also sprich, man trainiert ganz konkret, beispielsweise wenn ich vom Radfahren aufs Laufen wechsle, wird ja andere Muskulatur belastet. Und dann musst du dort entsprechend auch die verschiedenen Anpassungsprozesse, also sprich, neuronal ist es eine ganz andere Belastung. Du musst da verschiedene Umstellungen sozusagen verkraften können und das trainiert man ganz gezielt. Also nicht nur das Ausziehen, Anziehen, sondern auch einfach wirklich diese Situation. Ich komme jetzt von der sitzenden Tätigkeit Radfahren zu einer stehenden, laufenden Tätigkeit und dann versucht man dort das ganze System so ein bisschen darauf vorzubereiten im Training.
Ja, da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen stärker noch reinzoomen in das spezifische Training. Und auch noch mal daran anlehnt die Frage beim Schwimmen. Also ja, ich selber komme aus dem Schwimmen. Für mich ist es, ich bin es gewohnt, Bahnen in Bahnen zu schwimmen. Jetzt hast du eben auch gerade gesagt, naja, das ist ja beim Triathlon was völlig anderes. Das ist im freien Wasser. Das heißt, das wird sicherlich, und da, wie gesagt, schwenken wir gleich nochmal näher drauf um, dann auch Teil des Trainings sein, da auch diese Orientierung nicht zu verlieren, richtig?
Ja, ganz genau. Orientierung ist ein wichtiger Faktor. Man muss dazu sagen, es gibt bei uns schon auch Wettkämpfe in Schwimmbecken. Da ist man dann aber in seltensten Fällen allein auf einer Bahn unterwegs. Wenn es um Freiwasser geht, dann ist tatsächlich die Orientierung ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in der Spitze, in der Elite angefangen, mit GPS-Sensoren auch mal zu erfassen, wie denn die Wege so sind im Freiwasser. und dann kann man schon Abweichungen erkennen. Und da können auch kleine Abweichungen, die regelmäßig stattfinden, dazu führen, dass du 10, 20 Meter mehr schwimmst. Und das macht natürlich dann wieder einen Unterschied bei der Frage, wie komme ich zum Wechsel. Das heißt, dieses Orientieren ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem hast du die Situation, auch das kommt manchmal vor, wenn man im Wasser ist und sich am Vordermann orientiert und der Vordermann aber sich nicht richtig an der Boje orientiert und du schwimmst einfach jemanden platt hinterher, dann kommt es vor, dass du dann auch ein Problem hast. Das gibt es auch immer mal bei Wettkämpfen, wo man dann sowas sieht. Und da muss man schon immer darauf achten, dass man sich tatsächlich nicht nur am Vordermann orientiert, sondern ja, an der Strecke am besten. Ne?
Ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das so Herausforderungen sind, die in der absoluten Spitze im Profibereich kein Thema mehr sind.
Nee, auch da spielt es eine Rolle tatsächlich. Also wir haben sowas auch bei unserer Elite gemessen. Es gibt jetzt natürlich nochmal ganz unterschiedliche Wassersituationen. Ne? Also Freiwasser auf Hawaii im Meer ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du in Abu Dhabi im Hafenbecken schwimmst. Ja. Das heißt, Wellen und Wind spielen da natürlich eine Rolle. Aber wir haben beispielsweise auch bei uns in der Elite, wenn wir mit diesen Sensoren messen, haben wir auch Abweichungen festgestellt. Also auch dort ist so ein Training nach wie vor wichtig. Und du musst mal sehen, es gibt halt Leute, die sich ein bisschen besser im Wasser orientieren können, weil die einfach, ich sage jetzt mal, eins sind mit diesem Element. Mhm. Und andere, die sich da ein bisschen schwerer tun. Und jetzt gerade in der Situation Massenstart, du hast rechts, links Arme, Beine, die sich bewegen, Füße kommen vielleicht mal so ein bisschen in die Nähe deiner Bewegungsreichweite. Und dann noch orientieren, das ist schon relativ komplex und nicht so ganz trivial. Und von daher, ja, im Endeffekt darfst du dir keine großen Schwächen mehr erlauben in der Spitze. Und dann gehört halt eben auch Orientierung mit dazu, da gehört ein Wechseltraining mit dazu, um letztendlich in allen Details top zu sein.
Ja, jetzt haben wir so ein bisschen aufs Schwimmen reingezoomt. Bevor wir jetzt, wie schon angekündigt, zum Training überschwenken, hast du vielleicht noch fürs Laufen oder fürs Fahrradfahren, unabhängig jetzt auch von der Wechselsituation, sondern innerhalb sozusagen der Disziplin, auch nochmal ein Beispiel, wo du sagst, da unterscheidet sich das Laufen, da unterscheidet sich das Radfahren von der eigentlichen Disziplin.
Ja, das ist, wenn du jetzt dir beispielsweise mal ein Radrennen anschaust, dann hast du ja da eine Situation, da gibt es mal Angriffe vielleicht am Berg in Richtung Ziel, oder du hast die Situation, dass es einen Sprint gibt, da gibt es eine Team-Order oder ein Teamgefüge, das zusammenarbeitet. Das ist ein Triathlon ein Tickchen anders. Wir haben in der Weltcup-WTS-Serie sehr häufig Innenstadtkurse mit vielen Kurven, mit vielen Antritten. Und vor allem mit der Situation, dass natürlich, wenn ich jetzt ein guter Läufer bin oder ein mittelguter Läufer bin und hinter mir ein besserer Läufer vielleicht auf dem Rad in einer anderen Gruppe ist, den lasse ich nicht mehr rankommen. Also sprich, dort wird quasi, es klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber mit dem Messer am Hals gefahren, Vollgas vom Start weg. Das ist bei den Sprintrennen noch deutlicher und bei den Staffelrennen deutlicher als bei der olympischen Distanz, wo das aber auch eine Rolle spielt. Also viele Antritte, sehr aggressives Radfahren mittlerweile in der Weltspitze. Und beim Laufen ist das auch so, dass eigentlich vom Start weg Vollgas gelaufen werden muss. Wenn man sich so die Daten anschaut, dann siehst du, dass du einfach als Triathlet im olympischen Bereich eine maximal gute Ausdauer haben musst mit einer möglichst hohen anaeroben Reserve, dass du zum Ende hin noch ein ganz hohes Tempo gehen kannst. Und das ist schon mittlerweile eine sehr spannende Situation, weil es einfach ganz häufig spannende, knappe Rennen gibt.
Ja, naja, ist schon ein Wahnsinnsbelastungsprofil, also Respekt. Genau, jetzt habe ich es ja so ein bisschen angekündigt schon. Wir haben jetzt so ein bisschen geschaut, was ist so das Besondere im Triathlon, damit wir jetzt so der nächste Themenblock, was bedeutet das konkret fürs Training? Vielleicht kannst du da auch mal, also ich würde jetzt erstmal nochmal aufzählen, wenn ich das richtig in Erinnerung habt, klar, ihr habt das immer noch, das sportartspezifische Training, ihr habt das Athletiktraining, ihr habt das Krafttraining, dann habt ihr nochmal das Wechseltraining, worüber wir auch eben kurz gesprochen hatten, als eigene Disziplin, und dann eben vor allem auch dieses Koppeltraining, wo es eben um diese Anpassungsmechanismen, Stichwort Herz-Kreislauf, auch geht. So, das ist ja jetzt ein ziemlich breites Themenspektrum. Wir werden das jetzt nicht schaffen, hier über jede Trainingsform im Detail zu sprechen. Mhm. Aber du kannst ja vielleicht mal so ein paar, zwei, drei Beispiele rauspicken, von denen du denkst, dass die spannend sind für die Zuhörer, oder dass das vielleicht auch Themen sind, die man vielleicht in anderen Sportarten irgendwie als Inspiration nutzen kann.
Ja, es sind natürlich enorm hohe Umfänge, die Athletinnen und Athleten gehen müssen. Wir haben in der Regel Schwerpunktwochen, wo dann nochmal ein bisschen besonderer Schwerpunkt auf eine der Teildisziplinen gelegt wird. Du musst dir vorstellen, Da gibt es Wochen, wo mal 80, 90 und vielleicht auch mal eine Spitze 100 Kilometer gelaufen werden. Aber gleichzeitig halt auch noch 500 Kilometer Rad gefahren und 10, 15 Kilometer geschwommen. So ein Schwimmschwerpunkt kann bei der Elite auch mal bis zu 20 Kilometer oder mehr in der Woche sein. Und damit haben wir eine enorme Belastung. Da nimmt das Athletiktraining, das Krafttraining eine ganz wichtige Rolle ein, nämlich die Sicherung der Belastbarkeit, dass quasi Überlastungsreaktionen vermieden werden oder dass auch Verletzungen vermieden werden. Es gibt natürlich, ne, das kennt man, das Laufen ist jetzt nicht nur Umfang, sondern es gibt auch mal schnellere Läufe. Und da spielt natürlich die optimale Vorbereitung solcher Einheiten auch eine Rolle. Also sprich, dieses Thema Athletik und Kraft ist wichtig. Und das ist kein Beiwerk mehr, sondern ist Teil des Trainings. Mhm. Je nachdem, in welcher Saisonphase du bist, hast du natürlich dann nochmal Unterschiede. Also diese Koppelläufe spielen natürlich in Richtung Wettkämpfe dann nochmal eine deutlich größere Rolle als jetzt im Winter zur Vorbereitungszeit, aber das ist schon so, dass man eigentlich ganzjährig alles mit dabei hat und versucht dann auch einfach diese unterschiedlichen Schwerpunkte so ein bisschen an den einzelnen Schwächen auszurichten. Wir haben ja eine Zusammenarbeit mit dem IRT, Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, die für uns die Diagnostik machen, die für uns Wettkampfanalysen machen, die für uns aber auch so den Trainingsprozess mit begleiten. Und wo man dann tatsächlich je nach Athlet, Athletin immer so ein bisschen Schwerpunkte legen kann, sei es im Schwimmen, wenn da ein Defizit da ist oder in anderen Bereichen.
Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass es doch immer wieder ähnliche Schwerpunkte gibt, unabhängig von den individuellen. Ich habe von einem Triathlon-Trainer, da habe ich mal einen Vortrag mir angehört, da fiel immer wieder Stabi, Stabi, Stabi.
Ja.
Genau. Ist das ein Mythos oder kannst du mir da oder uns viel eher noch mal ein bisschen was zu sagen?
Das spielt natürlich im Athletiktraining eine Rolle mit. Also sowohl dieses Thema Stabi-Übung statischer Natur, aber auch dynamischer Art, weil es einfach so ist, dass du als Athlet einfach, du kannst dir keine Schwäche mehr erlauben. Ich habe das schon gesagt. Und da gehört dieses Training eben auch mit dazu. Das ist dann häufig so, dass das die Einheiten sind, die jetzt nicht jedem Spaß machen. Jetzt zur Lockdown-Situation hatten wir es so, dass beispielsweise die Kollegen vom Bundesstützpunkt in Saarbrücken das gerade Stabi- und Athletiktraining per Video gemeinsam gemacht haben. Das heißt, hat man sich dann halt eben online getroffen und hat dann dort die Einheiten zusammen gemacht, um dort die Motivation ein bisschen hochzuhalten. Wenn du als Athlet in die Weltspitze willst, dann weißt du, dass das einfach mit dazugehört. Man sieht immer mal, und das ist auch ganz spannend, wenn wir jetzt beispielsweise im Bereich der Technik arbeiten, einen Aerodynamik-Test machen, Bikefitting machen, dort wird ja auch immer so ein bisschen abgeprüft, wie denn die Stabilisationsfähigkeit beispielsweise ist. Und dann kann man schon mal erkennen, wer seine Hausaufgaben vielleicht nicht so ganz gut gemacht hat und wo man nochmal so einen Schwerpunkt vielleicht setzen muss, beziehungsweise dem Trainer das dann einfach nochmal ein bisschen mit auf den Weg gibt. Wir versuchen, von den Athleten durchgängig Trainingsprotokolle zu sammeln, sodass man auch im Überblick dann sieht, was wird denn gemacht. Das dient einmal dazu, den Athleten eine Rückmeldung zu geben, wie man sich verbessern kann, den Trainern vielleicht nochmal eine Rückmeldung zu geben. Also wir sind schon ein sehr datengetriebener Sport, zumindest was so das Team im Hintergrund angeht. Und da versucht man dann eben auch entsprechend die Schwerpunkte nochmal so ein bisschen gerade zu rücken beim Einzelnen.
Ja, spannend. Vielleicht kannst du auch nochmal aus dem Krafttraining ein, zwei Beispiele machen. Sind das die klassischen Übungen oder habt ihr da doch nochmal sehr spezifische Übungen? Macht doch da wirklich mal so konkrete Übungsbeispiele.
Also beim Krafttraining ist es tatsächlich so, wir hatten vor 2 Jahren noch einen Bundestrainer Athletik, der das Thema im Schwerpunkt mitbearbeitet hat. Da überlegt man sich dann beispielsweise Vortrieb, Übungen, die dort besonders empfehlenswert sind, ist beispielsweise der Hip Thrust. Das ist eine Übung, bei der du auf dem Rücken liegst, die Hantel auf dem Becken hast und dann die Hüftstreckung trainierst. So Standardübungen wie Kniebeugen und diejenigen, die es können, eventuell auch mal umsetzen und was mit Langhantel und Beschleunigung. Okay. Das sind schon Übungen, die quasi je nachdem, wie die Trainer den Schwerpunkt setzen, mit vorkommen. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir dort noch einiges an Reserven haben, was natürlich ein bisschen daran liegt, wenn du jetzt einen Bundestrainer Athletik hast, ist das eine Luxussituation, der kann dann auch mal einen Schwerpunkt setzen. Momentan haben wir den nicht mehr. Und dann ist es so, dass dann an den Olympiastützpunkten beispielsweise nochmal ein Kraft- oder Athletiktrainer auch einen Schwerpunkt setzen kann. Das ist immer eine Frage der Abstimmung zwischen den Trainern. Aber sowas, da brauchst du schon noch jemanden, der dann letztendlich ein Auge für diese Übungen hat. Das ist nichts, wo man sagt, das macht man jetzt mal einfach irgendwie, geh mal in den Kraftraum, viel Spaß. sondern da muss dann schon auch, sagen wir mal, eine professionelle Anleitung mit dabei
sein. Ja, naja, da ist die Bewegungsqualität dann maßgebend. Ja, super, das sind doch schon mal schöne konkrete Beispiele gewesen. Jetzt habt ihr ja, wenn man jetzt mal so ein bisschen wieder auf den Umfang schaut, ich habe so im Bekanntenkreis auch den ein oder anderen Triathleten, ich finde das immer wahnsinnig, was die einfach natürlich dadurch, dass es am Ende drei Disziplinen sind, für Umfänge fahren. Kannst du da mal so ein paar Zahlen uns geben? Also auf wie viele Stunden Training am Tag kommt ein Athlet im Durchschnitt und wie sieht so eine, ich sag mal, atypische Trainingswoche aus?
Ja, also ich sage jetzt mal, wenn du dir einen Trainingsplan ansiehst und dort die Ruhetage mit der Lupe suchen musst, dann ist das höchstwahrscheinlich ein Trainingsplan vom Triathleten. Das ist tatsächlich so, wenn wir uns die Mittelwerte anschauen und mal jetzt wieder beim Olympischen Triathlon sind, dann sind so Mittelwerte bei den männlichen Athleten um die 20, 25 Stunden pro Woche, bei den Mädels so um die 20 Stunden, 22 Stunden pro Woche. Das ist aber nur das Mittel und in der Spitze bist du auch mal bei 30, ja. 31, 32 Stunden pro Woche. Und dann ist eigentlich jeden Tag mindestens eine Disziplin, in der Regel eher zwei oder auch mal drei Disziplinen. Das heißt, Trainingstag kann schon mal aussehen, morgens 4000 Meter schwimmen, vielleicht sogar mal ein bisschen mehr, mittags 10, 15 Kilometer laufen und abends nochmal 2 Stunden Radfahren. Es kann auch mal andersrum sein, dass man quasi morgens Rad fährt und dann mittags laufen hat und abends vielleicht nochmal ein bisschen Athletik oder Stabi macht. Aber du hast eigentlich jeden Tag ein richtiges Programm und ich sage jetzt mal 30 Stunden, 31 Stunden, da reden wir dann jetzt ja wirklich fast über einen Job, kann man schon fast sagen. Vollzeitjob, genau. Fast. Wo man sich dann schon wundert, also man muss jetzt mal sehen, wir haben beispielsweise bei unseren Athleten mit dabei, die bei der Bundeswehr sind, die haben natürlich dann ganz gute Möglichkeiten, aber wir haben auch eine Lisa Tertsch, die sich sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren, die mal so nebenher in Harvard studiert. Also von daher auch mit wirklich enormen Leistungen jetzt jenseits der Trainings- und Wettkampfstrecken. Und das ist schon was, da machen unsere Athleten uns wirklich auch viel Spaß.
Ja, das glaube ich. Also ich habe das im Hobbybereich finde ich das immer wieder faszinierend. Also die Beispiele, die ich im Bekanntenkreis habe, da gibt es eigentlich nur Arbeit und Training. Da bleibt halt dann wirklich nicht mehr viel, ne, wenn du es dir eben nicht leisten kannst, nicht zu arbeiten, aber natürlich auch an der Spitze. Und was ich da aber auch nochmal spannend finde im Vergleich, Tänzer, die haben ja im Schnitt 7 Stunden Training am Tag. Da denkst du, Triathlon ist viel, aber es geht noch mehr. Auch für mich unglaublich faszinierend, wie die das machen und was die da für enormen Belastungen ausgesetzt sind. Das ja, kommt dem schon sehr nah und ich glaube, wir werden da sicherlich auch zu dem Thema auch nochmal einen Podcast machen. Aber genau, das fiel mir jetzt gerade noch an der
Stelle. Das Spannende dabei ist ja wirklich, jetzt haben wir ja über unsere Spitzenathleten gesprochen, das Spannende ist, dass das Pensum auch wirklich von Athleten gemacht wird, die voll im Beruf stehen. Mal ein Beispiel, mein Zahnarzt, Dr. Passiger, schönen Gruß an der Stelle, der ist in der Praxis den ganzen Tag. Die Praxis ist offen von 8 bis 19 Uhr und der macht halt nebenher auch noch Triathlon. Und das nicht zu knapp, wo man dann auch sieht, wie so ein Triathlon mal ein Ausgleich sein kann oder auch einfach, sagen wir mal, die Menschen fit hält. Ne? Wir reden ja jetzt tatsächlich über Leistungssport auf der einen Seite, aber halt eben auch über Sport und Gesundheit. Und das ist ja die wertvollsten Güter, die wir als Menschen zur Verfügung haben. Und da muss ich sagen, bin ich immer wieder begeistert, auch von den in Anführungszeichen normalen Altersklassenathleten, die da wirklich Gas geben.
Ja, das macht schon was mit einem. Du hattest eben so ein bisschen am Anfang, glaube ich, war es kurz erwähnt, dass der Triathlon als Sportart sich ja auch verändert. Also Wettkämpfe werden kürzer, neue Formate entstehen, da hattest du auch mal was genannt. Kannst du das noch ein bisschen weiter ausführen?
Ja, sehr gerne. Ja, der Triathlon hat sich tatsächlich enorm entwickelt in den letzten Jahren. Bei den Olympischen Spielen waren wir die ganze Zeit mit dabei mit der olympischen Distanz. Olympische Distanz, 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Laufen, das klassische Format gewesen. Und in den letzten Jahren kamen zunehmend in der WTS-Serie Sprintrennen mit dazu. Da werden die Distanzen deutlich kürzer. Und es kam die Staffel mit dazu. Und die Staffel wäre auch in diesem Jahr zum ersten Mal olympisch gewesen. Also sprich, nicht wäre gewesen, sondern 2020 hätten die Spiele zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden, um exakt zu sein. Jetzt wird es dieses Jahr in Tokio zum ersten Mal olympisch sein und bei der Staffel sprechen wir über sehr kurze Distanzen. Da sind es dann 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und nochmal 1,5 Kilometer Laufen. Männlein und Weiblein gemeinsam in einer Staffel. Und dann wird quasi nacheinander jeweils so ein kurzer Triathlon absolviert. Das ist ein enorm schnelles, spannendes Format, wo es schon vom Start weg ordentlich zur Sache geht, wo versucht wird, quasi Gruppen gehen zu lassen oder wo man versucht, die Gegner schon auf Distanz zu halten. Und gerade diese kurzen Formate machen extrem viel Spaß, weil es natürlich, also A, dieser Wechsel, es ist immer wieder schön, wenn man in Hamburg das Staffelrennen sieht und da die Alster voll von Menschen ist, der Rand, und die Athleten da ins Wasser springen. Dass diese Formate, die haben unheimlich an Attraktivität gewonnen. Ich sage jetzt mal, wenn du vor 10 Jahren noch erklären musstest, Triathlon, das ist der Sport nicht mit dem Schießen. Und ist es ja mittlerweile schon so, dass jeder weiß, was Triathlon ist. Und wie gesagt, diese kurzen Formate machen richtig Spaß.
Ja, passt natürlich auch so ganz gut auch in die heutige Zeit. Es sind ja auch im Fußball immer viele Gespräche, 90-Minuten-Format, wie lange kann das noch funktionieren? Beziehungsweise da gibt es natürlich auch über die Konsolen dann auch eine deutliche Veränderung, ich sag mal, im Medienkonsum. Da bin ich auch noch gespannt, was da so alles passieren wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr kurzweiliges Format und eigentlich ist, ich sag mal, es ist ein Vollgasformat. Ne? Also du gibst in jeder Sekunde alles.
Und was noch mit dazu gekommen ist, sind so, sagen wir mal, ganz spezielle Formate, wo es dann auch mal so ein Ausscheidungsrennen gibt, Eliminator und sowas, dann zum Teil in wirklich großen Städten. Super League ist das Format, ist so eine eigenständige Serie. Das ist dann schon wirklich, Spannung pur.
Okay, was sind das für Distanzen in der Super League?
Das sind auch sehr kurze Distanzen, das heißt, wir reden auch ähnlich wie beim Supersprint und bei der Staffel über extrem kurze Formate, wo dann wirklich auch Vollgas gegeben wird vom Start bis zum Ende. Das in der Regel wird das in mehreren Läufen auch gemacht, also sprich mehrere ganz kurze Triathlons hintereinander, und dadurch ergeben sich dann natürlich spannende Wechsel- und Ausscheidungssituationen und ordentlich Unterhaltung für die Zuschauer.
Ja, super. Ja, da ist im Triathlon tatsächlich ja nicht nur, wie du es eben schon gesagt hast, unglaublich viel los, weil es eben in den letzten 10 Jahren unglaublich an Popularität gewonnen hat, sondern aber auch, weil die Formate sich da offensichtlich recht schnelllebig gerade weiterentwickeln.
Genau. Ist ja was man in vielen Sportarten sieht. Ne? Also ich sage jetzt mal, das Thema Staffel ist ja was sich in den letzten Jahren sehr spannend entwickelt hat, in der Leichtathletik und in anderen mehr. Und auch so diese kurzen Formate sind wirklich in vielen Sportarten ja so ein bisschen auf dem Vormarsch. Ja. Und da wäre es falsch, wenn man da als Sportart sich so ein bisschen rausnimmt und meint, man muss jetzt bei den klassischen Formaten bleiben, sondern auch der Sport muss sich weiterentwickeln. Letztendlich ist das ja auch was, sagen wir mal, von der Attraktivität lebt, und ohne Zuschauer und ohne Interesse am Sport hast du natürlich auch ein Problem, und deswegen müssen wir uns da auch beständig weiterentwickeln.
Ja, absolut. Jetzt haben wir über Wettkämpfe, über das Training gesprochen. Das gehört natürlich dazu. In unserer letzten Folge oder in der vorletzten Folge, der Jannis, der Sportdirektor vom Ringerverbund, der sagte so schön, eine Einheit beim Physiotherapeuten ist bei uns genauso wichtig wie eine Trainingseinheit. Damit schwenke ich doch mal über zum Thema Regeneration. Da spielt ja bei euch auch die Ernährung eine besonders große Rolle. Also bei solchen extremen Belastungen, da musst du ja, ich sag mal, ständig auffüllen. Welche Akzente setzt ihr hier und wie werden die Sportler hier betreut bei euch?
Ja, Regeneration ist natürlich eins der wichtigsten Themen im Sport überhaupt. Also ich sage jetzt mal, wenn du dir die Spitze anschaust, dann ist das Training international auf einem ähnlich hohen Niveau, und die Regeneration, das schnelle Erholen, ist ein ganz entscheidender Faktor, weil das entscheidet darüber, wie der nächste Trainingsreiz angenommen wird oder wie der verkraftet wird. Wir haben bei uns zwei Situationen. Es gibt einmal Sportler, die an den Stützpunkten wohnen, leben, trainieren. Und es gibt Sportler, die in internationalen Trainingsgruppen beispielsweise leben, wohnen und trainieren. Und wir versuchen für unsere Athleten an Stützpunkten möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Das heißt, wir haben dort einmal natürlich die Möglichkeit, physiotherapeutische Einrichtungen zu nutzen. Es gibt dort je nachdem die Möglichkeit, verschiedene Regenerationstools zu nutzen. Es gibt so Vakuum-Boots, so etwas größere Druckmanschetten an den Beinen, die genutzt werden können. Die Athleten arbeiten je nachdem mit Blackroll beispielsweise. Ein ganz wichtiger Faktor nimmt aber auch die Ernährung ein. Wir haben eine Ernährungsberatung über die Olympiaschützpunkte, die von den Athleten in Anspruch genommen werden kann. Unser medizinisches Team kümmert sich darum, dass beispielsweise bei Wettkämpfen relativ direkt die Möglichkeit besteht, Energie wieder aufzunehmen, also sprich Getränke, aber auch Vorbereitung von Nahrung beispielsweise. Das sind ganz wichtige Faktoren und das sind auch die Punkte, das ist ja bekannt im Ausdauersport, wo immer so ein bisschen, sagen wir mal, die Verlockung ruht, dass man sagt, na, ich muss ein bisschen Gewicht machen und heute esse ich mal ein bisschen weniger. Das birgt natürlich ganz große Gefahren und da muss man auch wirklich aufpassen und aufklären. Gerade bei den Damen ist das sehr häufig bekannt in Ausdauersportarten, dass die Gefahr besteht, ein Energiedefizitsyndrom sich einzuhandeln. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Trainerinnen und Trainer und alle Verantwortlichen darauf achten, dass gerade das Thema Ernährung, sagen wir mal, möglichst optimal gesteuert wird, um dort keine negativen Effekte vor allem zu haben. Ne? Das ist ja wirklich ein Punkt. Ich sage jetzt mal, dieses direkt Energie wieder aufnehmen, das spielt ja insbesondere dann eine Rolle, wenn ich wirklich richtig am Limit bin. Und wenn du dir die Spitze anschaust, bist du eigentlich sehr häufig richtig am Limit. Und umso wichtiger ist es, dass man in diesen Bereichen auch wirklich versucht, sich optimal aufzustellen.
Um jetzt mal so eine Analogie zu schaffen, sprechen wir mal vom Kraftsport. Da ist ja grundsätzlich auf so einer Makronährstoffebene das Protein auch besonders zu betonen. Jetzt seid ihr in einem extremst intensiven Ausdauersport unterwegs. Ich meine, es ist klar, dass während des Wettkampfes da natürlich schnell oder kurzkettige Kohlenhydrate verabreicht werden. Aber unabhängig von der Wettkampfsituation kann man sagen, das ist schon eine eher kohlenhydratlastigere Ernährung. Oder wie sind da die Akzente zu verstehen?
Ja, die Kohlenhydrate spielen natürlich schon eine große Rolle, einfach weil wir halt in diesem kurzen, intensiven Bereich unterwegs sind. Dort spielt natürlich auch die Energiebereitstellung eine Rolle. Energiebereitstellung spielt die Laktatbildungsrate beispielsweise eine wichtige Rolle. Wenn ich jetzt hier die Kohlenhydrate zu arg reduziere, dann limitiert mich das letztendlich auch in den Leistungen, auch in den Schnelligkeitsleistungen. Und deswegen, das sind ja genau die Punkte, warum man eben auch enorm auf die Ernährung achten muss. Und ich sage jetzt mal, Proteine sind jetzt nicht zu vernachlässigen. Die spielen natürlich auch eine Rolle, gerade im Bereich Regeneration und sagen wir mal auch gerade ne, bindegewebige Strukturen, die dort ernährt werden müssen, Muskulatur und dergleichen. Das ist schon ein Punkt, wo man relativ, sagen wir mal, umfassend auf die Nährstoffversorgung achten muss. Und wir versuchen das unseren Athleten eben beizubringen, möglichst über die Zusammensetzung der Basisernährung zu machen. Das heißt, wir haben beispielsweise vorletztes Jahr mit dem Corona-Jahr, ist mir immer so ein bisschen schwierig, vorletztes Jahr, im Olympischen Trainingszentrum einen Lehrgang gehabt, wo dann unsere Ernährungsberaterin einen Vortrag gehalten hat zu dem Thema. Das heißt, wir versuchen die Athleten auch dort direkt mitzunehmen und denen die Informationen zu geben. Es spielt auch in der Trainerausbildung dann beispielsweise eine große Rolle. Da habe ich regelmäßig den Robert Gorgos auch mit zu Gast. Der ist der Ernährungswissenschaftler vom Team Bora, wo es dann auch mal darum geht, praktische Elemente mit einzubauen. Und wenn wir uns mit dem Thema Ernährung und anderen Themen wie Regeneration auseinandersetzen, dann ist der Trainer für mich immer eine Schlüsselfigur. Trainerinnen und Trainer sind diejenigen, die am nächsten dran sind am Athleten und die dann auch eben in solche Bereiche mit eingebunden werden müssen. Und dann ist das für mich so ein Punkt, wo ich sage, die Entwicklung einer Sportart ist immer im Zusammenhang zu sehen mit der Entwicklung guter Trainerinnen und Trainer. Und deswegen versuchen wir in dem Bereich dann auch entsprechend diese Themen besonders aufzugreifen.
Ja, macht Sinn, beziehungsweise, dass ihr da eben so einen Akzent setzt. So, jetzt kommt der Überschwenk zum Tech in meinem Podcast-Titel. Das ist ja bei euch echt auch, ich sag mal, mannigfaltig das Thema. Ihr habt ja einerseits die entsprechenden Messsysteme für die Belastung, aber ihr habt eben auch so Spezialthemen wie Hitzeanpassung, Aerodynamik und auch vor allem das Thema Tech-Doping, was ich auch nochmal spannend finde, was, glaube ich, aber auch eine größere Rolle im Radrennsport spielt als bei euch, so wie ich das richtig vernommen habe. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem Thema Hitzeanpassung an. Da hatte ich mit dem Dann, der jetzt indirekt ja auch schon gefallen ist, mit Team Bora, Hans Grohe, auch schon mal das ein oder andere Gespräch. Da gibt es ja diese Pillen zur Ermittlung der Körperkerntemperatur. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr Kontext geben.
Ja, Hitze ist natürlich ein Thema, das auf verschiedenen Ebenen diskutiert werden muss. Wir hatten das Thema eigentlich seit Rio etwas intensiver auf der Tagesordnung, weil schon früh klar war, die Olympischen Spiele in Tokio werden aus Sicht der klimatischen Bedingungen besondere Spiele. Zu der Zeit, zu der die Olympischen Spiele stattfinden, ist es so, dass dort eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht bei gleichzeitig sehr hohen Temperaturen. Und das führt dazu, dass der Körper nicht wirklich gut kühlen kann über Schweiß, weil die Verdunstung reduziert ist. Das heißt, du musst dir Strategien überlegen, wie du A, dafür sorgst, dass die Körper nicht überhitzen, wie du dafür sorgst, dass sie vielleicht im Training schon vorbereitet werden auf die Hitze und wo du dafür sorgst, dass die Systeme, die eine Hitzeanpassung durchmachen können, vorbereitet sind auf das, was sie erwartet. Und da spielt natürlich auch das Messen der Körperkerntemperatur eine Rolle. Es gibt da unterschiedliche Formen von Sensoren und wir haben uns für Messkapseln entschieden. Das sind quasi kleine Pillen. In diesen Pillen ist quasi eine Sensortechnik, die zum einen die Körperkerntemperatur erfasst und zum anderen die Daten speichert und die dann über einen Sender empfangen werden können. Und dann spielt das beispielsweise eine Rolle einmal. Wir haben Hitzetrainingslager gemacht, da waren beispielsweise die Kollegen vom Stützpunkt aus Potsdam in Mauritius, haben dort trainiert und einen Testwettkampf gemacht, ein Trainingslager in Südafrika. Und dann versucht man zu schauen, wie denn bestimmte Interventionen bei den Athleten funktionieren. Also beispielsweise Kühlung von außen über Kühlbekleidung oder Kühlung von innen durch, es gibt so Slush-Eisgetränke oder ob eine Mentholapplikation. Beispielsweise ein Mouth-Rinsing, so ein Spülen mit Menthol oder vielleicht ein Getränk mit Menthol oder eine äußerliche Wasseranwendung mit Menthol, ob das beim Athleten subjektiv und objektiv einen Vorteil bringt. Und da ist man schon mit der Messtechnik dann, sagen wir mal, ganz gut beraten, weil du dann tatsächlich auch objektiv Daten
Mit der
hast.
Pille meinst du jetzt, ja, mit
Mit der
der,
Pille
ja.
zum Beispiel, genau. Es gibt Athleten, die das auch subjektiv vielleicht nicht so gut verkraften und vielleicht so eine Kühlung nicht unbedingt mögen, wo du dann aber vielleicht zeigen kannst, dass es doch Sinn macht. Und deswegen Messtechnik spielt bei uns jetzt bei solchen Spezialfragen natürlich eine
Ja.
Rolle. Und da ist das einfach eine ganz gute oder ist immer ein ganz guter Rat, wenn ein Trainer auch objektive Daten erhält.
Jetzt habt ihr das getestet, jetzt bin ich natürlich neugierig, was die Ergebnisse waren. Kannst du sagen, was sich da zur Regulierung der Körpertemperatur am besten eignet?
Ich muss natürlich jetzt aufpassen, was ich verrate. Die Spiele sind ja noch vor uns. Es ist tatsächlich so, dass es hauptsächlich Unterschiede sind, und zwar individueller Art. Es gibt tatsächlich Athleten, die mit so Kühlbekleidung klarkommen, und wir haben für jeden Athleten, der in Richtung Olympia in Frage kommt, ein Set aus verschiedenen Kühlelementen angeschafft, angefangen von Mützen beispielsweise, die beim Laufen ausprobiert werden können, Armstulpen, Westen zur Vorbereitung und Unterwäsche beispielsweise. Das, was sehr, sehr vielversprechend ist, ist die externe Kühlung und das ist tatsächlich dann die Frage, wie du das umsetzen kannst im Wettkampf. Interne Kühlung ist dann beispielsweise ein Getränk anreichen oder eine kühle Flasche am Rad schon vorbereitet haben, dass quasi zum Wechsel aufs Rad schon was Kühles mit dabei ist. Das sind so unsere Strategien und wir experimentieren noch so ein bisschen mit Menthol, beziehungsweise müssen wir mal gucken, wie wir dann mit dem Thema insgesamt umgehen. Ich hoffe,
Ja,
ich habe jetzt nicht zu viel verraten.
das ist auf jeden Fall ja, ein super, super spannendes Thema. Da weiß ich, dass sich da auch viele andere noch in anderen Sportarten mit beschäftigen. Dann so ein weiteres Spezialthema, vielleicht schaffen wir es am Ende noch kurz über Tech-Doping zu sprechen, ist das Thema Aerodynamik. Auch da führe ich mit unterschiedlichen Sportarten Gespräche. Der Windkanal, sage ich mal, der ist halt nicht skalierbar. Die Fragestellungen, die man dort klären kann, sind dann eben dementsprechend mit sehr viel Aufwand verbunden. Auch da schaue ich länger schon mir verschiedene Technologien an, die ja das eben durch unterschiedliche Modelle ersetzen können. Da habt ihr euch, glaube ich, auch schon was angeschaut. Was kannst du denn dazu sagen?
Ja, ich mache nochmal ein Zusatzfeld auf, das gehört nämlich zusammen. Es ist nicht nur die Aerodynamik, es ist auch die Wasserdynamik. Wasserdynamik, da spielt dann beispielsweise die Entwicklung von Bekleidung, Schwimmsuits eine Rolle. Das macht bei uns unser Bundestrainer Steffen Justus, der ist mit dem Thema betraut und der ist mit den Kollegen von Castelli in Abstimmung für einen speziellen Olympia-Anzug. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Aerodynamik auf dem Rad. Und das spielt für uns eine sehr große Rolle. Da haben wir in den letzten Jahren einiges an Anstrengungen unternommen, gemeinsam mit den Kollegen vom FES. Wir arbeiten nicht im Windkanal, sondern wir arbeiten zum einen auf einer Radrennbahn. Das ist für uns relativ nah an der Realität. Und das ist eine Möglichkeit, schon mal an so einem Grundsetup zu arbeiten. Und wir haben Messtechnik, wo wir anfangen, das betreuen auch die Kollegen vom FES, wo wir anfangen, auch auf der Straße Informationen zur Aerodynamik zu erfassen. Da gibt es Sensoren mittlerweile, die am Rad angebracht werden, die sozusagen eine Live-Information dazu geben, wie aerodynamisch der Sportler auf dem Rad sitzt. Das hat folgenden Grund. Es wird immer viel über Material diskutiert, ne? Also welcher Rahmen jetzt aerodynamisch ist oder welche Laufräder besonders aerodynamisch sind. Das Entscheidende ist immer der Athlet, denn der Athlet hat den größten Einfluss auf die Aerodynamik, sprich die Körperhaltung. Du musst dir vorstellen, einmal die sich bewegenden Beine sind ein großer Faktor beispielsweise. Die können wir jetzt nicht ändern, die bewegen sich, sonst kommst du nicht vorwärts. Und ein anderer Faktor ist der Rumpf, also sprich die Körperhaltung. Wie halte ich die Arme beieinander? Wie ziehe ich meine Schultern an? Sogenannter Schulterschrug. Wie ist der Rücken? Bin ich dort eher gerade? Kann ich den Rücken nach unten bewegen? Und was auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, das zeigt sich immer wieder, sind die Helme. Also sprich, wir versuchen dort hinzugehen, dass wir die Athleten schulen, eine möglichst aerodynamische Position einzunehmen und die punktuell abrufen zu können. Ich hatte eben gesagt, es gibt ja viele Gruppen und ein sehr aggressives Radfahren. Und da macht es Sinn, dass die Athleten eben dann, wenn sie im Wind stehen, sofort in ihre aerodynamische Haltung gehen und dann versuchen, möglichst die Leistung sozusagen einsparen zu können und nichts zu vergeuden, was beim Laufen gebraucht wird. Und das ist ein Punkt, wo wir auch darauf achten, dass die Athleten es tatsächlich abrufen. Also sprich, wenn man sich die Weltmeisterschaft, wir haben 2020 ja eine Weltmeisterschaft in der Staffel in Hamburg durchgeführt, als eine der wenigen Wettkämpfe im Jahr. Und dann sieht man schon die Spitzenathleten, egal ob die Kollegen aus Norwegen, Blumenfeld beispielsweise, die sind sofort in den Aero-Positionen, sobald die vor dem Wind stehen. Und genau daran arbeiten wir auch. Und da hilft einfach die Messtechnik, weil der Athlet sofort sieht, was passiert, wenn ich denn die Schultern beispielsweise anziehe. Und das ist,
Instant
glaube ich, ein
Feedback,
Thema, das.
ja.
Genau,
Das ist
genau.
natürlich super, ja, für die
Ja.
Anpassung. Ja, sehr spannend. Kannst du noch was vielleicht in einem Satz noch was über diese Sensoren sagen? Welche Art von Sensorik das ist?
Ja, es gibt Aeropod, das ist der Sensor, den wir verwenden. Das ist quasi ein kleines Kästchen. Da ist vorne ein Stab, der nach vorne ragt. Ist eine Technik, die auch im Bereich der Formel 1 mit eingesetzt wird, wo man quasi versucht, sozusagen eine Live-Information zu bekommen. CDA ist eine Information, die quasi die Frontfläche des Athleten mit berücksichtigt. Und so haben wir dann quasi eine Zahl, die in Anführungszeichen für die Aerodynamik steht. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Und anhand derer man dann sehen kann, welchen Effekt man denn hat, wenn man jetzt eine bestimmte Körperhaltung verändert beispielsweise. Oder auch die Position.
Ja, super. Sehr spannend. So, letzter Punkt, auch so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Das ist ein sehr kurzweiliges Gespräch. Tech-Doping, was wir eher aus dem Radrennsport kennen. Das heißt, vielleicht erkläre ich das nochmal kurz und dann erläuterst du oder ergänzt du nochmal, dass es eben Wettkämpfe gibt, wo die Rennräder, ich sag mal, geröntgt werden, um einfach sicherzustellen, dass im Rahmen vor allem maßgeblich keine Technologien verbaut sind, die ja eben Richtung Tech-Doping gehen. Sehr spannendes Thema, dass sowas überhaupt ja eintritt oder eingetreten ist, aber natürlich auch nachvollziehbar. Was bedeutet das überhaupt und welche Rolle spielt das vor allem im Triathlon? Kannst du da nochmal abschließend drauf eingehen?
Ja, ist ein Thema, was ja in den letzten Jahren zunehmend aufgekommen ist, insbesondere aus dem Radsport, wo ja auch der ein oder andere erwischt wurde. Es war eine Crossfahrerin unter anderem, die dort mal mit einem Motor sozusagen im Rahmen erwischt wurde, und auch noch ein Eliteathlet in Frankreich. Es geht dort darum, ob irgendwo kleine unterstützende Motoren im Tretlager beispielsweise verbaut sind, die eine Unterstützung leisten. Jetzt ist es natürlich im Radsport so, dass dort die Athleten ihr Material ja relativ bei sich haben, also sprich die Ersatzräder auf dem Dach, die Teams haben ihre Räder. Bei uns ist es so, dass tatsächlich mir noch kein Fall bekannt ist, dass dort irgendwo auch nur ein Verdacht gewesen wäre. Unsere Räder sind ja vorab in der Wechselzone, die werden dort abgegeben, die werden im Nachgang, sind die immer noch in der Wechselzone. Das ist ein Thema, wo mit Sicherheit Kontrollen auch immer wichtig sind und wo man schauen muss, dass nichts passiert, weil das ist vom Betrugsversuch nichts anderes wie ein Doping. Deswegen passt der Begriff für mich auch ganz gut. Wir versuchen bei uns in der Sportart tatsächlich einen Wert drauf zu legen, dass wir ganz explizit ethisch-moralische Grundsätze in den Vordergrund stellen und dort ein Verhalten in keinster Weise tolerieren, wo in irgendeine Richtung, sagen wir mal, spürbar wäre, dass da eine Haltung in unserer Sportart wäre, die sowas begünstigt. Und es ist letztendlich so, dass dort auch einfach Kontrollen, die letztendlich wichtig sind. Wir halten uns grundlegend immer recht eng an die Vorgaben der UCI, was unser Radreglement angeht, dass dort auch entsprechend kontrolliert wird. Mhm. Gibt es mittlerweile ja verschiedene Verfahren, ne, mit Tablet und der Suche nach elektromagnetischen Feldern beispielsweise, wo man versucht, das Ganze irgendwo aufzudecken.
Ja, sehr spannend. Ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. Die Technologie ist, wie ich immer so schön sage, immer noch in vielen Bereichen absolut in den Kinderschuhen. Und das wird natürlich, also es hat ja schon begonnen, den Sport umzuwälzen und zu verändern. Und wie gesagt, ich rechne dann noch mit der einen oder anderen sehr spannenden Anpassung, die vor der Tür steht, auch auf technologischer Ebene. Ja, Dennis, wunderbar. Also wir sind damit am Ende der Folge. Ich fand das echt, das waren sehr, sehr greifbare, spannende, konkrete Beispiele, die du gemacht hast und Einblicke gegeben hast. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Zeit und alles Gute für dich.
Ja, herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann weiterhin viel Erfolg und bis bald, Fee.
Danke dir, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.